Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich sage das ja immer mal wieder ganz gerne, dass ich es einfach großartig finde, hier in dieser Gemeinde zu sein. Und ein Aspekt ist der, dass wir immer mal wieder Themen haben, von denen ich denke, dass sie super wichtig sind, aber eben auch in unserer Gesellschaft eher unterbelichtet, mal so vorsichtig zu sagen. Und ein solches Thema, das meines Erachtens viel häufiger gepredigt werden müsste, ist das Thema Pornografie. Ich habe da vor kurzem zwei Vorträge vor Jugendlichen gehalten. Und wer sich das anhören möchte und noch etwas mehr, Angelo war so lieb, eine Internetseite einzurichten auf Frogwords. Ihr müsst dazu nur in der Suchleiste oben, wo Suche steht, Pornografie eingeben und dann findet ihr diese Seite. Da ist alles mögliche Material und freundlicherweise auch am Ende dann noch Links zu weiterführenden Materialien anderer Dienste. Also wenn ihr sagt, das Thema interessiert mich und vielleicht gar nicht, weil ihr super betroffen seid, sondern einfach nur, weil ihr sagt, das ist ein wichtiges Thema, da möchte ich andere darauf aufmerksam machen. Das wäre eine Seite, wo ihr zumindest starten könntet. Warum eine Predigt über Pornografie? Naja, ich habe mir die neueste Studie vorgenommen, die zu diesem Thema herausgekommen ist. Die ist zwar aus den USA, aus dem Jahr 2024, aber nachdem wir Deutsche im Jahre 2015 Porno-Guck-Weltmeister waren, gehe ich mal davon aus, dass die Zahlen, die da gefunden wurden, sich durchaus auf uns übertragen lassen. Das Ergebnis ist relativ frustrierend. Man kann sagen, dass 50% aller praktizierenden Christen sich immer mal wieder Pornos anschauen. Dabei liegt das Einstiegsalter inzwischen bei 9 bis 11 Jahren und das Thema wird auch für Mädchen immer größer. Ich möchte jetzt erstmal den Begriff definieren. Worum soll es gehen? Was ist Pornografie? Also das ist, was ich unter Pornografie verstehe. Da kann man sicherlich auch etwas andere Definitionen haben. Aber Pornografie ist für mich jede Darstellung von Nacktheit und Sexualität, die darauf abzielt, Lust zu wecken. Das ist meine Definition. Okay, mit der möchte ich heute arbeiten. Pornografie ist jede Darstellung von Nacktheit und Sexualität, die darauf abzielt, Lust zu wecken. Und um euch nicht auf die Folter zu spannen, ja, Pornografie ist Sünde. Okay, um das einfach gleich am Anfang gesagt zu haben, ihr habt euch das wahrscheinlich gedacht. Trotzdem war mir das wichtig, es am Anfang nochmal zu sagen. Wir schauen uns das Ergebnis der sogenannten Barna-Studie nochmal im Detail an. Und das ist jetzt schon heftig. Also das, was wir hier haben, das sind keine Heiden, okay? Das sind auch keine Namenschristen, sondern das ist die Spalte für praktizierende Christen. Das sind die Leute, die du hier im Gottesdienst triffst, die in einen Hauskreis gehen oder an der Bibelleseaktion teilnehmen. Davon kann man rein statistisch sagen, 7% schauen täglich, 15% wöchentlich, 10% ein- bis zweimal im Monat und 22% etwas seltener, aber halt immer noch mal gelegentlich Pornos. Das heißt, ich übertrage das mal, weil ich finde es immer so schön griffig. Hier sitzen vielleicht 50 Leute. So, jetzt schaut euch um. Von diesen 50 können wir sagen, rein statistisch, und natürlich sind wir alle besser dran, logisch, ja? Uns betrifft das natürlich überhaupt nicht. Aber rein statistisch wäre es so, hier sitzen 4 Leute, die so tief in dem Problem drinstecken, dass sie sich jeden Tag solches Material anschauen. 7 Personen immer noch wöchentlich, 5 Personen ein- bis zweimal im Monat und 11 Personen alle paar Monate. Und als ich diese Zahlen so das erste Mal für mich so habe einsickern lassen, dachte ich mir, stellt euch mal vor, es würde nicht um Pornografie gehen, sondern um Diebstahl. Wir wüssten, 4 von uns klauen jeden Tag. Dann weitere 7 klauen wenigstens einmal die Woche. 5 machen es glücklicherweise nur 1 bis 2 Mal im Monat. Und ab und zu so im Jahr, so 2-3 Mal im Jahr, ja, nochmal 11. Wisst ihr, wenn das so wäre, wir würden, ich weiß nicht, jede zweite Predigt über Diebstahl machen, weil wir genau wissen, das ist falsch. Nur dieses Thema, da sieht es irgendwie anders aus. So, das ist Das sind die praktischen Zahlen, mit denen wir zu tun haben. Und ich möchte über das Thema Pornografie reden, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich das Thema kenne und ich habe es im Griff und deswegen darf ich hier vorne stehen. Das zweite, ich tue es, weil heute ein 11-jähriger Junge an einem Tag mehr nackte Frauen sehen kann, als Salomo in seinem ganzen Leben gesehen hat. Und er war echt mit vielen verheiratet, okay? Und ich tue es, weil ich einfach nicht verstehe, warum unsere Gesellschaft so gnadenlos an dieser Stelle versagt, die Schwächsten unter uns zu schützen. Ich finde es einfach nur eine absolute Katastrophe. Frage, wo kommt das Problem her? Also wie wurde Pornografie eigentlich zum Problem? Und ich sage mal, die Reihenfolge geht etwa so, Playboy, Penthouse, Hustler, Internet. Okay, das ist so in etwa so die Reihe. Das heißt, Ende der 1980er, als ich studiert habe, wenn man da ein sogenanntes Herrenmagazin erwerben wollte, also das waren das mit den Schmuddelbildern drin, ja, da musste man irgendwo hingehen, da musste man so an einen Schalter und musste sagen, ich hätte gern. Ja. Das war eine mega Hürde. Heute, ich klappe meinen Rechner auf. Das ist die einzige Hürde, die ich habe, um wirklich an Videos heranzukommen, die jede Form von sexueller Perversion, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, abdecken. Das heißt, der Zugang zu dem Material leichter denn je und es wird noch wilder werden. Wir haben jetzt am Horizont künstliche Intelligenz mit sogenannten AI Companions. Das heißt, du kriegst jetzt deine persönliche, auf dich zugeschnittene Prostituierte am Rechner, die dir, also das hat jemand hat gesagt, das sind Likes on Steroids. Das ist so, da ist jemand, der dir auch noch alles sagt, was du schon immer hören wolltest, der dir einfach die ultimative Bestätigung gibt, mit dem du ein besseres Gespräch führen kannst als mit einem normalen Menschen. Da sind wir noch nicht ganz, aber in 2-3 Jahren wird es dazu eine Predigt geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Also der Zugang ist leichter, aber das ist nicht das Einzige, da kommt noch was dazu. Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 30 Jahren verändert. Und ich will nur an einem Beispiel das deutlich machen, da könnte man viel mehr dazu sagen, es ist das Sprachliche, auf der Ebene der Sprache. Das sind Begriffe, die Bibel verwendet, um Sünde zu beschreiben, sexuelle Sünde. Diese Begriffe sind einfach aus dem Sprachgebrauch völlig verschwunden. Also wenn in deiner Lieblingsserie der Titelheld mit seiner Freundin schläft, obwohl die nicht verheiratet sind, dann würdest du wahrscheinlich das nicht mehr Unzucht nennen, obwohl es genau das ist. Das ist der biblische Begriff Unzucht. Und so Begriffe wie Lüsternheit, Zuchtlosigkeit, böse Begierde, Schamlosigkeit, ja, verwendet ihr diese Begriffe noch, um, wenn ihr jeden Tag eure Sünden bekennt, ja, das vor Gott zu beschreiben? Also ich glaube, dass die meisten Christen sich wirklich schwer tun zu sagen, Gott, ich möchte dir bekennen, da waren lüsterne Blicke, da waren unreine sexuelle Gedanken, da war ein anzüglicher Witz, da war irgendwie so ein bisschen Voyeurismus in meinem Leben. Das sind so Bereiche, da gibt es kaum mehr Worte dafür, über die redet man nicht. Und auch wir Christen lassen uns an der Stelle, weil wir so tief auch in der Gesellschaft drinstecken, wir stehen in der Gefahr, dass wir vor lauter Dreck, mit dem wir jeden Tag konfrontiert werden und der so ganz normal ist, dass wir an der Stelle auch unsere eigene Sünde gar nicht mehr wahrnehmen. Stattdessen gewöhnen wir uns an Schamlosigkeit, wir gewöhnen uns an Unreinheit und wir gewöhnen uns eben auch, und das ist das Thema von heute, an die Darstellung von Nacktheit. Wisst ihr, müsste man, wenn man einen Film schaut, und dann kommt die Bettszene, die anscheinend in jedem Film dazugehört, müsste man dann nicht eigentlich aufstehen, sofort ausmachen, Gott um Vergebung bitten, dafür, dass man sich überhaupt auf so ein Niveau von Unterhaltung begeben hat. Zurück zur Pornografie. Ich habe gesagt, der Zugang, super easy. Es ist wirklich irre. Die Gesellschaft desensibilisiert unser Gewissen. Ja, und dann kommen die Hormone. Ja, also dann kickt, ich sag's mal, das Oxytocin ein. So, was heißt das? Naja, zwei Dinge müssen dir klar sein. Erstens, Sünde macht Spaß. So heißt es in Hebräer Kapitel 11, Vers 25 über Mose, ganz positiv. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Der zeitliche Genuss der Sünde. Wir wissen, Sünde bringt dir den ewigen Tod. Sünde bringt mittelfristig alle deine Beziehungen, macht sie kaputt. Aber kurzfristig, ja, kurzfristig, ja, für den Moment ist das schon schön. Versteht ihr, ja? Das ist das eine, was wir verstehen müssen. Sünde macht Spaß. Das zweite, was wir verstehen müssen, ist, und das kommt aus Sprüche 9, Vers 17. Da heißt es, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Also gestohlenes Wasser, das Verbotene, zusammen mit heimlich gegessenes Brot. Also Verbotenes plus Heimlichkeit übt noch einmal einen stärkeren Reiz aus. Die Sünde ist an sich schon wirklich nice. Und dann kommt noch diese Mischung, da ist was verboten, da mache ich was heimlich. Und bei dieser Mischung geht der Dopaminkick förmlich durch die Decke. Das ist das Problem. Eine Gesellschaft, die mir den Zugang erleichtert, die mich desensibilisiert und dann ich selber, der ich an der Stelle einfach super empfänglich bin für Sünde, super empfänglich dafür bin, genau diesen Kick im Hirn zu wollen und zu suchen. Aber kommen wir zum biblischen Befund. Und den kann man so zusammenfassen. Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist Sünde. Jetzt werde ich es ein bisschen konkretisieren. Was ist denn da Sünde? Sünde ist das Anschauen des Schambereiches eines Menschen, mit dem ich nicht verheiratet bin, um ihn zu beschämen oder ihn als Lustobjekt zu gebrauchen. Das ist die Sünde. Also es ist nicht verboten, dass du als Eltern deine Babys badest. Es ist nicht verboten, dass du als Krankenschwester dich um deine Patienten kümmerst. Ja, da siehst du auch den Schambereich, aber darum geht es nicht. Es ist auch nicht so, dass jedes Mal, wenn du ins Hallenbad gehst und dich da duschst, ja, und dann hast du da irgendwas, was dir vor die Augen fällt, ja, dass das gleich schlimm wäre. Darum geht es gar nicht so sehr. Es geht darum, das Anschauen des Schambereiches bewusst, weil ich jemanden entweder beschämen will oder weil ich ihn zum Lustobjekt mache. Das ist der Schwerpunkt. Darum geht es bei Pornografie. Darum geht es bei der Nacktheit, die verboten ist. Und das Spannende ist, von Anfang an ist klar, dass Gott dieses Thema richtig ernst nimmt. Also da hast du den Sündenfall. Vorher sind die nackig, schämen sich nicht. Der Sündenfall geht vorbei, jetzt sind sie auch nackig, sie schämen sich, versuchen das irgendwie mit, ich weiß nicht, so Feigenblättern und so einem Zeug. Also, und dann lesen wir, ganz interessant, dass Gott eben nicht sagt, hey, hey, ja, FKK ist total cool, sondern 1. Mose Kapitel 3, Vers 21, direkt nach dem Sündenfall, da gibt es noch keinen anderen Menschen auf der Erde, der die angucken könnte. Und der Herr Gott machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Also da macht Gott mal ein Statement und sagt, okay, Menschen laufen bitte nicht nackig rum. Der Schambereich gehört bedeckt. Und dieser Gedanke zieht sich jetzt von Anfang an einmal durch die ganze Bibel. Da gibt es eine andere Geschichte, das ist jetzt nicht so vorbildlich von Noah, also Altes Testament, Noah nach der Sintflut, da liegt Noah besoffen und nackt im Zelt. Wie gesagt, nicht so vorbildlich, aber da lesen wir dann 1. Mose 9, 22 und 23. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Die Petze. Ja, der sieht das und hat nichts Besseres zu tun, als zu seinen Brüdern. Ja, okay. Dann nahmen Sem und Japhet, achtet mal, was die jetzt tun. Dann nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Hier sind erwachsene Söhne, die wissen, unser Papa liegt da besoffen und splitterfasernackt im Zelt. Wir müssen ihn bedecken, aber die laufen nicht einfach rein, oh, ja, sondern rückwärts. Sie schauen sich das nicht an, geben sich da größte Mühe, das nicht zu sehen. Und die Kehrseite für das, was Ham tut, wird dann sein Sohn verflucht. Das heißt, wir haben es beim Anschauen und beim Weitererzählen, das ist dieses Element der Beschämung, ich mache mich lustig über einen anderen. Wir haben es beim Anschauen von Nacktheit und Weitererzählen nicht mit einer kleinen Sünde zu tun. So, du möchtest natürlich jetzt einen Bibelvers auswendig lernen. Ich weiß deine Leidenschaft dafür. Der Vers, der mir am besten gefällt, steht in Habakuk 2. Dann weiß man auch gleich ein bisschen, warum kleine Propheten in der Bibel stehen. Habakuk 2, Vers 15 und 16 ist der Vers, den ich mir als erstes eingeprägt habe, um mir selber deutlich zu machen, wie falsch Pornografie ist. Da heißt es, wehe dem, der anderen zu trinken gibt und ihnen berauschendes Gift beimischt, der sie so betrunken macht, um sich ihre Blöße anzuschauen. Du hast dich an Schande gesättigt, nicht an Ehre. Okay, das ist jetzt eine ganz schräge Situation. Stell dir vor, da kommt jemand und macht einen anderen durch Drogen und Alkohol gefügig. Ha? Bis der so sturzvoll ist, dass er den quasi nackig ausziehen kann und anschauen. Das ist die Situation. Das heißt, ein Mensch degradiert einen anderen Menschen zum bloßen Objekt. Und immer wenn ich das tue, wenn ich Menschen für meine Lust benutze, wenn ich einen Menschen nicht liebe, wenn ich ihn nicht beschütze, wenn ich ihn entmenschliche, an der Stelle sättige ich mich an Schande. So ein Verhalten ist vor Gott richtig falsch. Sowas gehört sich nicht. Dafür sollte man sich selber schämen. Dafür sollte man Buße tun. Und hier heißt es dann wehe. Und für die, die die Bibel ein bisschen kennen, die wissen, hinter diesem Wort wehe steckt eigentlich eine Verfluchung. Das heißt, in dem Moment, wo ich so mit Menschen umgehe, sie zum bloßen Lustobjekt mache, liegt Gottes Fluch auf mir. Merken wir uns das einfach gut. Im Gesetz Gottes ist das Anschauen des Schambereichs eines Menschen verboten. Und Gott verflucht den, der es tut. Im gesamten Alten Testament ist das Aufdecken der Blöße immer ein Akt der Beschämung, ein Zeichen der Unterdrückung und letztlich der Gefangenschaft. Wenn man Leute in die Gefangenschaft geführt hat, wenn sie meine Sklaven wurden, meine Knechte wurden, dann hat man sowas gemacht, um ihnen deutlich zu machen, ich kann jetzt über euch bestimmen, ich kann mit euch machen, was ich will. Und im Neuen Testament gibt es eine Stelle in Lukas Kapitel 8, die jetzt, ich sage es mal in einem größeren Sinne, dieses Thema wieder einfängt. Es geht dort um eine Situation, die der Herr Jesus erlebt. Der Herr Jesus fährt mit dem Boot über den See Genezareth und dann heißt es in Lukas 8, Vers 27, als er aus dem Boot stieg, rannte ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Er trug schon lange keine Kleidung mehr und hauste abseits von den Häusern in Grabhöhlen. Der Besessene wird jetzt geheilt, der erfährt Befreiung. Und jetzt hier, erste Begegnung mit dem Besessenen, er ist nackt. Zweite Begegnung, Vers 35, die Leute wollten das mit eigenen Augen sehen. Also dass der frei geworden ist, das hat sich rumgesprochen. Jetzt kommen Leute und sagen, den wollen wir erleben. Ja? Der war quasi unser großer Kinderschreck in den Grüften. Jetzt mal hingehen, ist der wirklich normal geworden? Die Leute wollten das mit eigenen Augen sehen und machten sich auf den Weg. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig bei ihm sitzen. Merkt ihr, der Teufel zieht die Menschen aus und Gott zieht die Menschen an. Der Teufel entwürdigt den Menschen, macht ihn zum Tier, aber Gott ist es, der den Menschen befreit, der ihm Würde gibt. Und dazu gehört ganz stark auch die Bedeckung des Schambereiches. Vielleicht sitzt ihr hier und überlegt euch, hey, wir hatten vorhin eine tolle Ansage, wir werden mehr, wir brauchen mehr Leute für den Auf- und Abbaudienst. Was könnte ich noch tun? Wofür könnte ich beten, damit die Gemeinde weiter vorankommt? Ich sag dir mal, das Erste, was uns einfällt, das sind so Dinge wie vielleicht eine bessere Organisation, ansprechenderes Programm, vielleicht auch mehr Evangelisation, größere Räume. Aber ganz ehrlich, ich glaube heute, zumindest glaube ich das ziemlich sicher für Berlin, Gemeinden sind schwach, weil Christen in ihrem Leben böse Lust tolerieren. Es muss uns klar sein, jeder lüsterne Blick schädigt direkt das Reich Gottes. Ja, niemand denke, ich kann einfach sündigen und Gott wird das nicht mitkriegen. Doch, das bekommt er mit. Und Gott ist tatsächlich gegen den Bösen. Er ist auch da gegen uns, wo wir von Sünde nicht lassen. Und wenn wir Gott gefallen wollen, dann muss der Dreck der Sünde aus unserem Leben raus. Und deswegen geht es mir so, wenn ich mir die Frage stelle, was braucht eine Gemeinde, um wirklich stärker zu werden? Ich würde sagen, mehr Gebet, mehr herzliche Liebe zueinander und deutlich weniger Pornografie. Das wären so die Punkte, wenn du sagst, wofür möchte Jürgen, dass du betest, bete dafür. Bete dafür, dass wir das in den Griff bekommen. Warum? Jakobus 1, Vers 27, ganz klar, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Diese Welt will dich mit Dreck bewerfen und Pornografie ist ein Ausdruck davon. Und wenn du sagst, ich möchte einen reinen Gottesdienst vor Gott leben, ich möchte unbefleckt mit Gott unterwegs sein, dann muss das aus unserem Leben raus. Und bitte, das ist etwas, das zieht sich eben nicht nur vom Alten Testament ins Neue Testament hinein, sondern das ist ganz typisch auch wieder für die ersten Christen. Da gibt es eine frühchristliche Schrift und ich hätte euch verschiedene Sachen mitbringen können, aber ich habe jetzt mal das mitgebracht hier, die sogenannte Didache. Das ist also nochmal so ein halbes Jahrhundert nach dem Neuen Testament, je nachdem, wo man es ansiedelt, also Ende des ersten Jahrhunderts. Und auch da heißt es völlig klar, und das ist eine Anweisung für Jünger Jesu, wie sie leben sollen. Klammer auf, nicht alles, was in der Didache steht, solltest du so tun, wie es da steht, Klammer zu. Aber hier merkt man, wie die Leute ticken, darum geht es mir. Mein Kind, sei nicht lüstern. Und ich weiß noch, wo ich das erste Mal las und mich fragte, was ist denn eigentlich lüstern? Ja? Mein Kind, sei nicht lüstern, denn Lüsternheit führt zur Unzucht. Meide die Zoten und freche Blicke, denn das alles führt zum Ehebruch. Was ist Lüsternheit? Na, Lüsternheit ist Lust auf Nacktheit. Und Lüsternheit führt eben zu Porneia, führt zu Unzucht. Und natürlich findet sich so ein Problem, wenn ich das habe. Das findet sich immer auch in meiner Sprache wieder. Deswegen heißt es hier, meide die Zoten. Was sind denn Zoten? Zoten sind obszöne Bemerkungen. Das sind so vulgäre Witze. Das sind so Zweideutigkeiten, aber immer mit so einem sexuellen Unterton. Lass das sein. Sei nicht lüstern. Das heißt, lange bevor ich mir irgendwo da im Internet mir irgendeine Pornoseite aufmache, fängt das Problem der Pornografie eigentlich da an, wo ich in meinem Leben eine bestimmte Art von Blick, einen lüsternen Blick zulasse. Das ist der erste Schritt Richtung Unzucht, wie ich etwas anschaue, was da in meinem Kopf passiert. Und da muss die betreffende Person noch lange nicht ausgezogen sein. Die ist vielleicht noch angezogen. Aber ich fange an, in meinem Kopf sie Stück für Stück auszuziehen. Und bitte, ich sage das in aller Deutlichkeit, Unzucht ist gefährlich. Lasst uns an der Stelle bitte vorsichtig sein. Im Epheserbrief, Kapitel 5, da warnt Paulus die Christen vor Unmoral. Er warnt sie, er sagt, von sexueller Unmoral jedoch, von Schamlosigkeit jeder Art und von Habsucht soll bei euch nicht einmal geredet werden. Also über Unzucht, Schamlosigkeit und auch über Habsucht, da reden wir nicht mal drüber. Ja, warum nicht? Denn ihr müsst wissen, dass keiner, der in sexueller Unmoral oder Ausschweifungen lebt oder von Habgier erfüllt, also ein Götzendiener ist, einen Anteil am Erbe in dem ewigen Reich von Christus und Gott erhalten wird. Lasst euch von niemand einreden, dass das alles harmlos sei. Denn gerade wegen dieser Dinge ziehen sich die ungehorsamen Menschen den Zorn Gottes zu. Das ist ein ganz, ganz ernster Text. Hier steht, dass kein geistliches Leben, Paulus nennt das hier ein Anteil am Reich von Christus und Gott, dass es kein geistliches Leben für den gibt, der in sexueller Unmoral lebt. Und jetzt muss ich eine ganz, ganz arge Einschränkung an der Stelle machen. Und hört jetzt wirklich gut zu. Dieser Vers gilt nicht, und zwar kein bisschen, 0,0%, für Christen, die gegen Sünde kämpfen. Okay? Das gilt nicht für die, die sagen, ich habe da was, ich komme da noch nicht mit klar, ich kämpfe gegen meine Sünde, ich bekenne mein Versagen, ich lasse mich jeden Tag neu vom Blut Christi reinigen. Wenn das in deinem Leben so ist, dann gilt dieser Vers nicht. Dieser Vers richtet sich an Leute, die sich hinstellen und sagen, ja, ja, ich bin Christ, aber in sexueller Unmoral leben, die also jeden Tag oder jede Woche sich ihre Pornos anschauen, nichts dagegen tun und sich dann hinstellen und denken, ja, ja, ich bin schon Christ. Da würde Paulus sagen, wie es hier heißt, lasst euch von niemandem einreden, dass das irgendwie harmlos sei. Pornografie gehört in den Bereich der sexuellen Unmoral und wer sich darauf einlässt, wird schneller als ihm das lieb ist zu einem Sklaven der Sünde. Und ein Sklave der Sünde kann per Definition kein Sklave Gottes sein. Du musst dich entscheiden. Du kannst ein Knecht Gottes sein und immer wieder dagegen kämpfen. Tu das und ich freue mich für dich, mir geht es nicht anders. Aber in dem Moment, wo wir so Larifari werden, wo wir denken, ja, ich bin halt so. Wow! Ganz vorsichtig. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Hiob Folgendes schreibt. Hier, Hiob 31, Vers 1. Hiob sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Ich hatte einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Wie sollte ich da lüstern auf Jungfrauen blicken? Was wäre sonst mein Teil von Gott dort oben? Das Erbe vom Allmächtigen aus der Höhe. Wird den Ungerechten nicht Verderben treffen, Missgeschick den Bösen? Also hier kommt Hiob und Hiob gehört wirklich zu den großen Heiligen des AT. Man kann das nicht anders sagen. Er sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, weil ich ganz genau weiß, ein lüsterner Blick auf eine junge Frau. Du darfst deine eigene Frau so lüstern anschauen, wie du magst, aber eine andere junge Frau, ja, ein lüsterner Blick macht mich wozu? Zu einem Ungerechten, zu einem Bösen. Und Hiob wusste das. Und deswegen schließt er einen Bund mit seinen Augen. Ein Bund ist eine Abmachung. Er sagt quasi, ihr lieben Augen, wir machen jetzt einen Deal. Ja? Wir schauen uns das nicht an. Punkt. So einfach ist das. Und immer wenn ich das denke, denke ich mir, Mann, wenn es bloß so einfach wäre. Und trotzdem ist es richtig, weil er hier an der Stelle deutlich macht, wenn wir es nicht tun, wird Gott uns bestrafen. Er spricht von Verderben und Missgeschick. Und gerade beim Thema Pornografie ist mir eine Sache aufgefallen. Es ist so, eigentlich weiß jeder, mit dem man redet, dass es falsch ist. Also Pornografie gibt der schwächsten Stelle, der schwächsten Seite an mir genau das, was sie will und macht mich dadurch immer schwächer. Also ich kenne wirklich niemanden, der sich durch seinen Pornokonsum irgendwie gut fühlt, der dadurch Kraft bekommt, ja, um in die nächste Woche so richtig durchzustarten. Niemand fühlt sich gut, auch nicht die Heiden. Das ist ganz drollig. Irgendwie merkt jeder Mensch bei dem Thema Pornografie, das ist irgendwie falsch. Das tut mir nicht gut. Das ist Verrat. Es ist Verrat am Geist der Sexualität. So hat sich Gott das nicht gedacht. Selbst wenn du Gott nicht kennst, du merkst, es ist irgendwas richtig falsch. Und es geht noch ein bisschen weiter. Ich würde sagen, Pornografie ist Sieg ohne Abenteuer. Es ist Liebe ohne Romantik. Es ist irgendwie Wollust ohne Gegenüber. Und das fühlt sich einfach mal für jeden Menschen, der kein Psychopath und kein Narzisst ist, falsch an. Das muss sich falsch anfühlen, weil wir darauf nicht hingemacht sind. Lasst uns das bitte nie vergessen. Wir sind nicht als Menschen dazu gemacht, maximalen Spaß zu finden. Wir sind dazu geschaffen, maximales Abenteuer zu finden. Dafür sind wir gemacht. Und wenn du Christ bist, dann sagt dir Gott auch, wohin das geht, worum du dich da kümmern sollst, wo du dein Abenteuer findest, in welchen Bereichen. Du trachtest bitte zuerst nach seinem Reich. Du baust hier in diese Welt Menschen, die gläubig werden, du baust Gemeinde, du predigst das Evangelium, da kannst du dein Abenteuer haben. Und ansonsten schaust du dir deinen Charakter an und schmeißt die Sünden raus. Das ist dieses Matthäus 6,33 Ding, dieses trachtet zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dafür sind wir gemacht. Wir sind für den Kampf gemacht. Für die Quest. Wir wollen irgendwo ankommen. Wir wollen, dass am Ende Leute dastehen und sagen, yeah, hast du gut gemacht, tschakka. Dafür sind wir gemacht. Wir sind nicht die Luschen, die sich einfach reinlegen lassen wollen. Wie gesagt, auch die Heiden wissen, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn das eigene Leben nur von Selbstbefriedigung und von Pornokonsum irgendwie gehijackt wird. Die merken das total. Woher weiß ich das? Wenn man aus dem Bereich der Pornografie sich anschaut, was sind denn die Top-Google-Anfragen zum Thema Pornografie. Ja, kannst du ja mal schauen. Ja. Unter den Top 3 befindet sich die Frage, wie werde ich meine Sucht nach Bildern los? Das ist, was die Leute wissen wollen. Das heißt, der normale Heide merkt genau, hier läuft was schief. Wie komme ich von den Pornos weg? Das ist das, was viel mehr Leute interessiert. Nicht nur Christen. Ganz normale Heiden merken, das macht mich kaputt. Heiden checken, dass Pornografie ihr Denken über Sexualität verändert und eben nicht zum Guten. Heiden checken, dass sie kein besserer Ehepartner werden, wenn sie sich den Mist anschauen. Dass sie nicht beziehungsfähiger werden. Dass dieser Ego-Trip, der damit verbunden ist, Stück für Stück die Toleranz gegenüber sexueller Gewalt immer weiter herabsetzt. Dass Frauen zu reinen Lustobjekten degradiert werden. Dass ich mich zu einem Handlanger mache für Verbrecher, die wirklich vor keiner Bosheit Menschenhandel, Prostitution, alles eingeschlossen, die vor nichts zurückschrecken. Und ich bin quasi wie ihr Auftraggeber. Du kannst einfach merken, dass Pornografie die Seele schädigt. Gerade bei jungen Leuten ist es so, dass Pornografie sie lähmt, unangenehme oder schwierige Entscheidungen zu treffen. Pornografie untergräbt, wie vielleicht keine andere Sache, das Selbstwertgefühl und die Selbstbeherrschung junger Menschen. Und das Schlimme ist jetzt, das Ganze geht einher mit Scham, das geht einher mit Hilflosigkeit, mit Einsamkeit und greift dann auf alle möglichen anderen Beziehungen. In der Familie und letztlich auch im Blick auf Gott über und macht die kaputt. Pornografie macht einfach Menschen kaputt. Und wenn du dann noch in einer Beziehung drin steckst, dann kann ich dir sagen, für deine Partnerin, Frauen sind an der Stelle anfälliger, muss man deutlich sagen, als Männer. Ja, Männer denken immer, ist doch nicht so schlimme Sache. Also ich rede jetzt nicht von Christen, ich rede jetzt von Heiden. Ja? Also ich rede jetzt von Statistik, ganze Land. Aber wenn du Frau bist, und du kriegst mit, mein Mann hat da ständig Pornos. Naja, wenn du eine normale Frau bist, fühlst du dich an der Stelle minderwertig, unsicher und betrogen. Und ich kann nur sagen, willkommen in Pornoland. Das ist, wo wir stehen. Und ich möchte uns auffordern, möchte mit zwei kurzen Gedanken schließen, möchte uns einerseits auffordern, dass wenn du hier sitzt und sagst, hey, das ist mein Thema, da bin ich noch nicht durch. Klammer auf, wenn du als Mann da jemals durch sein solltest, Klammer zu. Ja? Ich habe den Eindruck, dass für die meisten Männer Pornografie etwa so ist, als würdest du einen Alkoholkranken in ein Bassin voller Wodka reinschmeißen und sagst, trink nicht. Wie soll denn das gehen? Ich schwimme da drin. Genau das. Du schwimmst in einer Gesellschaft, die dich eigentlich jeden Tag kaputt machen will an der Stelle. Aber anderes Thema. Mein erster Gedanke ist der, sei im Umgang mit Sünde radikal. Das, was Jesus seinen Jüngern sagt, ist, sie sollen Sünde bekennen. Wenn es passiert, egal wie sehr du dich schämst, du bekennst die Sache und du sollst sie lassen. Und die Radikalität wird vielleicht nirgend deutlicher auf den Punkt gebracht als in Matthäus Kapitel 5, Vers 29. Achtung, das ist ein drastisches Bild. Das ist nicht wörtlich gemeint. Komm nächste Woche nicht vorbei und zeig mir deinen Augapfel, den du ausgerissen hast. Okay? Das ist nicht gemeint. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, Matthäus 5, Vers 29, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das ist ein Bild, aber es ist ein Bild dafür, wie ernst es mit Sünde ist. Das heißt, wenn du mit deinem Rechner nicht klarkommst, dann schneid irgendwas ab, schlag es ein, schmeiß ihn weg, mach irgendwas, aber sei radikal. Das ist einfach mal richtig wichtig. Ede und ich werden nächste Woche noch etwas sagen zu einer Gruppe, die wir überlegen zu gründen für Männer, wo wir Raum geben wollen, über dieses Thema ins Gespräch zu kommen, sei es, dass jemand sagt, hey, ich brauche da Unterstützung, um rauszukommen, sei es, dass jemand sagt, hey, ich bin draußen, aber ich bräuchte Unterstützung, um draußen zu bleiben. Ja? Also, wenn ihr da Interesse habt, wartet mal auf nächste Woche. Das hat wiederum damit zu tun, hatten wir ja schon, Heimlichkeit fördert Sünde und Rechenschaftsbeziehungen fördern halt Reinheit. Das ist der eine Punkt. Wenn dich das Thema anspricht, sei radikal. Trau dich, dir Hilfe zu holen. Trau dich, Schritte zu wagen. Wenn du sagst, ich kann es mir finanziell nicht leisten, was weiß ich, so ein Programm zu installieren, ich zahle dir das. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich will, dass du rein bist. Und der zweite Punkt, ich hatte gestern Ruhetag. Wir verbringen unsere Ruhetage wahrscheinlich alle ein bisschen unterschiedlich. Ich habe gestern ein christliches Traktat gelesen. Titel: De Spectaculis, über die Schauspiele. Autor: Tertullian. Das war ein richtig schlauer Christ, der hat so Ende 2., Anfang 3. Jahrhundert gelebt. Und er schreibt darüber, warum es für Christen falsch ist, ins Theater zu gehen. Es ist ein brillantes Traktat, was man echt mal auf die Vergnügungsindustrie der Moderne umschreiben müsste. Ich habe gestern schon angefangen, meinen Chatbot das mal machen zu lassen. Wirklich gut. Und ich möchte euch nur abschließend einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen, der mich tatsächlich dann doch betroffen gemacht hat. Da heißt es in De Spectaculis 26. Warum sollten solche Besucher der Schauspiele nicht auch eine Beute der Dämonen werden können? Es gibt ein Beispiel, der Herr ist Zeuge, das sich tatsächlich ereignet hat. Eine Frau besuchte das Theater und kehrte von einem Dämon besessen nach Hause zurück. Als beim Exorzismus der unreine Geist gefragt wurde, wie er es wagen könne, sich an einer Gläubigen zu vergreifen, antwortete er hartnäckig: Ich hatte jedes Recht dazu. Ich fand sie auf meinem Gebiet. Und ich dachte so, boah, machen wir uns das klar. Pornografie ist kein harmloser Spaß. Wir betreten, wenn wir das tun, als Christen Feindesland. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir an der Stelle auf Dämonen treffen, die unser Denken prägen und kaputt machen wollen und wenn möglich Schlimmeres probieren. Mag es sein, dass wir nicht gleich besessen sind, okay? Auch Tertullian ist hier an der Stelle überrascht. Ihr merkt das, wie kann das sein, ja? Normalerweise werden doch Gläubige gar nicht besessen. Ja, normalerweise. Aber machen wir uns an der Stelle klar, wer Pornografie schaut, der betritt den Machtbereich des Teufels. Und der gibt dem Teufel Recht, in sein Leben hineinzuwirken. Und das sollten wir auf keinen Fall tun. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.